tut ja gar keiner, der hier an dem Pult sitzt. Dann singen wir aus, wenn ich hole.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe.
Komm, König Jesus, wir beten an.
Halleluja, Halleluja. Ihm, der alles schuf, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und seine Huld wird ewig. Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott in den Himmelshöhen. Preis sei Gott in den Himmelshöhen. Singen will ich ihm. Halleluja, Halleluja, jeden Morgen neu, Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott in den Himmelshöhen. Preis sei Gott in den Himmelshöhen. Preis sei Gott.
Wir preisen dich, Herr. Wir beten dich an. Wir rühmen deinen heiligen Namen. Wir erheben dich, Jesus. Du bist würdig.
Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Herr. Du bist würdig, von uns zu nehmen. Preis und Ehre und Dank. Denn du schufst das All und du gabst uns das Leben. In dir ist die Fülle, die Kraft. Du bist würdig, von uns zu nehmen. Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, o Herr. Du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Denn du bist das Lamm, das für uns ward geschlachtet. Du hast uns dem Vater verkauft. Und du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr. Von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Denn du bist der Herr, der die Erde erneuert. Du baust dir das ewige Reich. Und du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre.
Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Du bist groß in uns. Du hast dich auch hier in dieser Gemeinde mächtig und herrlich erwiesen. Danke, Herr.
Du bist groß an diesem Ort. anzunehmen. In Lobpreis mein Leben, du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott, mein Gott. Du bist groß an diesem Ort, aber Vater, Vater, du bist würdig anzunehmen den Lobpreis, mein Leben. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Allmächtig hoch erhaben, wir beten an, wir beten an. Allmächtig hoch erhaben, wir beten an, allmächtig hoch erhaben, wir beten an den Herrn. Allmächtig hoch erhaben, wir beten an den Friedefürst. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Du bist groß an diesem Ort, aber Vater, du bist würdig anzunehmen den Lobpreis, mein Leben. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott, mein Gott. Du bist groß an diesem Ort, würdig anzunehmen in Lobpreis, mein Leben. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Allmächtig hoch erhaben, wir beten an. Allmächtig hoch erhaben, wir beten. Du bist groß an diesem Ort, aber Vater,
mein Retter,
du bist würdig anzunehmen den Lobpreis, mein Leben. Du bist groß an diesem Ort, mächtiger Gott. Allmächtig hoch erhaben, wir beten.
Wir beten an, mein Gott,
wir beten an.
Jesu.
Halleluja. Ja. Wir kommen heute hier zusammen und ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier jetzt erschienen ist. Denn unsere anderen, sie sind ja alle in Kales, sie erfreuen sich voller Gesundheit und haben schöne Tage schon hinter sich gebracht. Und heute sind sie nach Schwerin gefahren und gucken sich dort die Altstadt an. Aber Gott hat uns hier eingeladen, hier unsere Familie zu sein. Und ich grüße euch alle miteinander. Und fangen wir jetzt an in Jesus Namen. Und der Herr spricht, seid begeistert. Amen. Und unsere Monika, die brennt schon da drauf. Sie hat was mit Gott erlebt und sie möchte ein Zeugnis geben.
Ich wollte euch einfach mal wieder mal mitteilen, wie Gott wunderbar in das Leben von Menschen eingreift. Seit einiger Zeit gehe ich montags immer mit der Annemarie in die Wilmersdorfer und wir verteilen hier solche Schicktraktate. Das sind christliche Comics, wo das ein Teil, also Evangelium drin verkündigt wird. Und da sind wir auf ein junges Mädchen gestoßen, so ungefähr 16, die sitzt dann immer da und bettelt. Und dann habe ich ihr ein Heft gegeben und dann hat sie gesehen, dass ich verschiedene habe. Kann ich noch mehr haben? Ich sage, ja klar. Beim nächsten Mal bin ich dann, na, wie hat es dir gefallen? Oh, wunderbar, vor allen Dingen das Heftchen Rudis Ameise. Also wer interessiert ist, ich kann euch gerne mal eins schenken. Ne? Und dann hatte ich so auf dem Herzen für dieses Mädchen zu beten. Ich sage, ja, das Kind muss von der Straße runter. Ne? Und was soll ich als nächstes machen? Und dann hat der Herr mir gestern gezeigt, ich soll diesen Liebesbrief, den ich da mal geschrieben habe, kopieren und ihr geben und ihr zeigen, mit ihr reden, ihr sagen, du, wie Gott mein Leben verändert hat, wo er mich aus einer tiefen Krise rausgeholt hat. Dann habe ich sie gefragt, kannst du dir vorstellen, dass Gott dein Leben verändern kann? Ja, ja, natürlich, klar. Und ich lese auch jetzt die Heftchen mit meinem Freund und wir haben auch schon gebetet und da sind schon Sachen passiert. Ja, und mir kamen fast die Tränen. Ich habe gesagt, Herr, ist das wunderschön, wie du wirkst. Ja.
Hat noch jemand was erlebt mit Gott diese Woche? Niemand?
Doch, diese Woche nicht. Nee, aber so ähnlich wie Monika hatte ich auch ein ganz tolles Zeugnis. Hat mich Gott zum Schwimmen geschickt hier Plötzensee. Naja, und dann hat er mir ein paar Frauen, also ich sollte neben einer Frau hin und nebenher schwimmen im Wasser. Und naja, irgendwann kam sie dann, habe ich sie einfach angesprochen und wir kamen, weil ich ein paar Bahnen sie begleitet habe. Und dann hat sie gefragt irgendwie, na was ist, weil sie traut sich nicht ins tiefe Wasser. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Jesus ist doch bei dir, brauchst doch keine Angst zu haben. So, und dann waren wir plötzlich im Gespräch verwickelt draußen. Dann haben wir noch ein Gespräch über Jesus geführt, noch zusammen gebetet, dass ihre Angst loslässt. Und das Beste war, dann kam noch eine dritte Frau ein andermal dazu. Und die hatte sich dann mit ihr angefreundet. Die hatte mir Gott auch aufs Herz gelegt. So, und das war jetzt aber ein Tag zusammen. Also sie hat dann gesagt, Jesus ist bei mir. Mensch, na, du hast gesagt, Jesus ist bei mir. Und sie hatte schon vorher ein paar Hinweise auch von jemand anders bekommen, dass ich wieder mit Jesus beschäftigen muss. Aber an dem Tag hatte ich überhaupt kein Geld, schwimmen zu gehen. Und ich wusste aber, ich soll ins Schwimmbad. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht wie. Irgendwo muss das Geld herkommen oder ich stehe vor der Einfahrt und mir gibt es jemand. Im Endeffekt war es so, musste ich zu einer Schwester gehen. Die hatte vorher aufs Herz gelegt bekommen, sie soll mir 5 Euro Benzingeld geben. Konnte ich mir die erstmal die 2,50 für Schwimmbad borgen, bin dorthin und an dem Tag war wirklich unglaublich, da war diese andere dritte Frau drin und wir sprachen kurz über Jesus, also wir sprachen einfach so und im Endeffekt hat sie dann Zeugnis gegeben, Mensch, das ist die Frau, die mir gesagt hatte, wir haben, Jesus ist neben mir, ich brauche keine Angst zu haben und wir haben zu dritt am Strand gebetet. Ja. Solche Sachen macht Gott laufen. Ich kann jetzt schon wieder so lange her, aber es ist so fantastisch, wenn wir ihm wirklich uns hingeben. Amen.
Amen. Danke. Halleluja. Noch jemand? Dann möchte ich jetzt erstmal nochmal ansagen, wann wir uns wieder begegnen hier in diesem Zentrum. Am 22. August um 19 Uhr. Es gibt 2 Pläne für dein Leben. Und am Samstag, den 23. August um 19 Uhr, seine Segnung machen dich reich. Und Sonntag, den 24. August, 10 Uhr, Gott macht einen Unterschied. Und dann wird unser Pastor Johannes wieder predigen. Der wird am Freitag wiederkommen.
Bitte?
Er hält es nicht aus, er brennt. Aber die haben dort auch Andachten vormittags, nach Frühstück. Und abends haben sie auch Andachten dort. Also das ist nicht so. Und Gymnastik haben sie auch schon gemacht. Da. Und ganz viel Wandern sind sie gegangen. Ne? Aber mehr wird auch euch Johannes am Freitag erzählen. So, dann wollen wir mal anfangen. Und Vater, wir wollen nicht nur einfach deine Segnung, wir wollen dich. Wir wollen das, dass du uns näher kommst. Wir wollen, dass du unsere Augen berührst, dass du unsere Ohren berührst und dass du uns veränderst. Wir haben schon Veränderung gehabt, aber wir wollen noch mehr. Wir möchten einfach dich lieb haben und wir möchten in Jesus' Namen uns lossagen von unserer eigenen Ehre, von unserer Selbstherrlichkeit und von unserem Ego. Amen. Und Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, denn du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bist du mitten unter uns. Und ich freue mich, dass er heute da ist. Öffne unsere Herzen, dass deine Worte in uns lebendig werden. Wir haben heute das Thema geistgewirktes Leben. Das ist ja die Frucht des Geistes. Und was ich mir so überlegt habe, wie es auch so in der Gemeinde sein kann. Die Bibel beschreibt, dass ein Christ eine Gemeinde braucht. Es reicht nicht aus, nur vom Fernseher Andachten zu hören. Ich danke Gott für die Sendung als Zusatz. Ich gucke sie mir auch an, ab und zu. Aber wir brauchen eine Gemeinde. Es reicht nicht aus, wenn wir da ohne sind. Und manchmal war es für jemand ein Einstieg auch. Ich habe hier jemand aus der Gemeinde gesprochen, die ist dazu auch hierher in die Gemeinde gekommen. Das war der Anfang. Sie war krank im Krankenhaus und hatte durch diese Fernsehsendung mit Gott in Berührung gekommen. Aber ohne eine Gemeinde ist ein Christ wie ein Schaf ohne Herde, wie ein Kind ohne Familie. Paulus macht es deutlich, wenn er schreibt, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Epheser 2,19. In unserer Gesellschaft sehen wir viel geistliche Weisen. Christen rennen von einer Gemeinde zur nächsten, ohne wirklich dazu zu gehören und ohne Verantwortlichkeit oder Verpflichtung. Durch die vielen Bibelsendungen oder auch CDs braucht man keine Gemeinde mehr zu besuchen, so höre ich es oft sagen, wenn ich unterwegs bin. Und in der Bibel kann man viele überzeugende Gründe lesen, warum wir aktiv einer Gemeinde gehören sollten. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In Johannes 13,35 zum Nachlesen. Wenn wir in Liebe als Gemeindefamilie aus unterschiedlichen sozialen Schichten oder sogar Kulturen zusammenkommen, dann ist es ein Zeugnis für diese Welt. Ich alleine zum Beispiel kann nicht ein Leib Christi bauen. Wir brauchen uns. Um das zum Ausdruck zu bringen, gemeinsam sind wir alle hier der Leib Christi. Die Gemeinde ist die Schule, in der wir lernen können, in der Familie Gottes klarzukommen. Hier können wir selbstlose Liebe und Annahme praktizieren. Wir können lernen, uns um anderen zu sorgen und Anteil an ihnen zu nehmen. 1. Korinther 12,26. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden wir alle mit. Wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen mit. Christliche Gemeinschaft ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Er wirkt durch den Gehorsam und die Mitarbeit des Menschen. Wir haben also auch einen Anteil daran. Solch eine Gemeinde ist also nicht selbstverständlich. Sie kann durch Ungehorsamkeit der Menschen sehr beeinträchtigt werden oder sogar zerstört werden. Das sagte Paulus schon in der ersten Gemeinde. Wachet, wachet, wachet. Das geschah schon zu der Zeit der Apostel, wie der erste Korintherbrief zeigt. Und heutzutage sind unsere Sünden gegen die Einigkeit und Liebe unter den Christen so deutlich und augenfällig, dass man sie nicht besonders benennen müsste. Jeder einzelne Christ ist verpflichtet zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Epheser 4, 1-16. Nach den Worten des Apostels können wir Gemeinschaft nicht als Selbstverständlichkeit voraussetzen. Wir müssen uns einsetzen, uns Mühe geben und uns persönlich verantwortlich fühlen für die Verwirklichung der Gemeinschaft in Wahrheit und in Liebe. Wir haben darum, nach den Eigenschaften zu fragen, die der Gläubige haben sollte, damit Einigkeit und Liebe in der Gemeinschaft herrschen. Egal, ob sie noch so schwach entwickelt sind. Aber das gänzliche Fehlen macht den Betreffenden sonst zu einem Sandkorn im Getriebe. Eigentlich ist nur eine einzige Eigenschaft erforderlich, und zwar die Liebe Jesus. Die Liebe Jesus in uns. Liebe ist das Wesen der christlichen Einheit, der bindende Mörtel für den neuen Tempel, der den neuen Tempel zusammenhält. Liebe, die hier gemeint ist, ist keine Sache des Gefühls oder der seelischen Erregung. Sie zeigt sich in vielen guten Charaktereigenschaften, die für das Zusammenleben wesentlich sind, und diese verschiedene Äußerung der Liebe heißen im Neuen Testament die Frucht des Geistes. In Galater 5,22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er die Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jetzt möchte ich einige Haupteigenschaften herausstellen, die in diesen neutestamentlichen Stellen enthalten sind, und als Anfang die Treue. Zum Beispiel ist im Ehebund ist eine der wichtigsten Tugenden zwischen Verhältnis zwischen Mann und Frau die Treue. Christen sind auch untereinander durch einen Bund vereint, den neuen Bund, der besiegelt ist mit dem teuren Blut Jesu Christi. Wir sind also auch untereinander zur Liebe und Treue verpflichtet. Christliche Liebe ist in erster Linie gegenseitige Treue. Ich habe in einem Buch gelesen von einem Pastor, der einen Gottesdienst abhielt, als Männer der dortigen kommunistischen Regierung den Gottesdienst unterbrachen und sagten: Wir sind da, um sie und als Gemeinde zu zerstören. Sie hatten schon alles getan, was ihnen eingefallen war, aber hatten keinen Erfolg damit gehabt. Sie griffen sich diesmal die 3-jährige alte Tochter des Pastors und warfen sie tatsächlich aus dem Fenster. Vom 2. Stock. Die Kommunisten dachten, dass sie damit den Gottesdienst beenden konnten. Aber die Frau des Pastors ging hinunter in das Erdgeschoss, bettete das tote Baby in ihre Arme und ging zu ihrem Platz in der ersten Reihe zurück, um die Anbetung fortzusetzen. Wie würden wir handeln? Als Ergebnis dieser Treue des demütigen Pastors kamen 400.000 hingegebene Gläubige zu seiner Bibelkonferenz nach Äthiopien. Auch wir essen zusammen Abendmahl, wir nehmen zusammen das Abendmahl ein. Wir essen das gleiche Brot und wir trinken gemeinsam aus dem gleichen Kelch. So müssen wir auch fest zusammenhalten. Das gilt besonders für die Zunge. Man sollte über Mitchristen nicht klatschen oder abfällig von der Gemeinde reden. Und schon erst recht nicht vor Ungläubige. Oftmals ist es wirklich besser, die Klappe zu halten. Spreche ich auch zu mir. Gemeinschaft gründet sich darauf, der zweite Punkt ist auch Aufrichtigkeit. Dass man die Wahrheit in Liebe sagt. Beide Worte sind in diesem Zusammenhang gleich wichtig. Eine Gemeinschaft beruht auf gegenseitiges Vertrauen, und das ist nur möglich, wenn ihre Glieder miteinander in Wahrheit reden. Die Wahrheit räumt jeden Verdacht fort und daran hängt die Gesundheit des Leibes Christi. Aber sie muss in Liebe gesagt werden. Das ist wichtig. Ich posaune auch manchmal so was raus, ohne Liebe. Wir sollten wahrhaftig taktvoll, aufrichtig und verantwortungsbewusst, offen und freundlich sein. Jesus war freimütig in seinen Reden, aber niemals lieblos. Paulus schreibt an Titus, friedfertig zu sein und allen Menschen freundlich zu begegnen. Allen Menschen, allen. Oh, oh. So würde die Freundlichkeit im Alltag aussehen. Einige Beispiele stehen in Sprüche 15,30. Freundlich schauen, freundlich reden, freundlich handeln, aufrichtige Freundlichkeit. Steht alles in den Sprüchen drin. Verantwortlichkeit. Der Leib Christi wird häufig dadurch geschwächt, dass viele seine Glieder nicht mitarbeiten, sondern sich nur tragen lassen oder sogar dem Leib Schaden zufügen. Es ist ein Zeichen der Müdigkeit, wenn man keine Verantwortung übernimmt. Und es zeigt von Reife, wenn man sich betätigt, statt nur zuzusehen. Fühle dich selbst für deine Gemeinschaft verantwortlich und überlass nicht alles den anderen. Als Jesus auf diese Erde lebte, wirkte Gott durch seinen menschlichen Körper. Heute gebraucht er den geistlichen Leib. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug auf dieser Erde. Wir als Glieder am Leib Jesus Christus sind seine Hände, seine Füße, seine Augen und sein Herz. Er wirkt durch uns und jeder von uns hat einen Beitrag zu leisten. Paulus erklärte, durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden können. Epheser 2,10. Viertens, die Zusammenarbeit. Ein weiterer Vorteil einer Gemeinde ist, dass ein geistlicher Leiter für geistliche Leitung und Fürsorge sorgt. Gott übergibt den Hirten die Verantwortung zu schützen, zu bewahren, zu verteidigen und auch für das geistliche Wohlergehen der Herde zu sorgen. Gehorcht euren Gemeindeleitern, ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft abgeben müssen, irgendwann. Und sie brauchen euer Gebet. Betet nicht nur, dass der Leiter für euch betet, sondern betet auch für die Leiter. Er hat es ganz, ganz notwendig. Der Erfolg einer Fußballmannschaft hängt im hohen Maße von der Zusammenarbeit ihrer Spieler ab. Wenn man von einer Gemeinde gute Wirkung ausgehen soll, muss sie eine Mannschaft bilden, die zusammenarbeitet. Der Wille zu echter Gemeinschaftsarbeit muss so stark sein, dass man seine Lieblingsideen oder persönliche Eigenheiten auch manchmal aufgeben kann. Wenn es nicht nach meiner Art geht oder wenn der oder die predigt, dann komme ich nicht, da mache ich nicht mit. Ich habe meine Gemeinde auch mal aufgegeben, weil mir was nicht passte, weil mir der Pastor nicht die richtigen Antworten geben konnte. Naja, und die anderen haben mich doof angeguckt und bin ich gegangen. Ich war eingesegnet worden und bin dann 1966 aus dieser Gemeinde gegangen. Aber 40 Jahre habe ich gebraucht, bis der Herr mich wieder hier in dieser Gemeinde reingesetzt hat. Halleluja, ich danke den Herrn. Er ist treu. Wir können weglaufen, aber er ist treu. Amen. Liebe Freunde, solche Haltung ist Untreue zu Jesus, wenn man wegläuft. Es wird immer mehrere Meinungen und verschiedene Standpunkte in einer Gruppe geben und die Zusammenarbeit hängt oft von einem echten Ausgleich der Sache, der der Sache dient, ab. Versuche, wenn Gegensätze auftreten, das echte Anliegen der anderen Seite zu sehen. Lerne, unter wichtigen und unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Das ist sehr wichtig. Sei nachsichtig, wenn du nicht zustimmen kannst und denke immer daran, dass du selber auch irren kannst. Dazu gehört Demut. Nichts durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher, denn sich selbst. Philipper 2,3. Fünftens ist die Geduld und die Vergebung. Die Gemeinde besteht nicht aus vollkommenen Heiligen. Habt ihr schon gemerkt? Sondern aus begnadigten Sündern. Unsere Glaubensgenossen sind alle noch mit Fehlern behaftet, alle, und werden uns sicher manchmal reizen. Einige fallen uns manchmal vielleicht sogar auf die Nerven. Andere ärgern uns mit ihren Eigenheiten. Manche können wir überhaupt nicht ausstehen. Kennt ihr sowas? Hier nicht, ne? Gott hat diese Menschen zu unserem Vorteil in unserer Mitte gestellt. Sie sind eine Herausforderung, an der wir wachsen und die Qualität unserer Gemeinschaft erkennen können. Werden wir sie als Brüder und Schwester lieben und ihnen mit Achtung begegnen. In einer Familie kommt es nicht darauf an, wie intelligent, wie nett, wie süß oder gebildet oder schön einer ist. Wir gehören zusammen, weil wir eine Familie sind. Wir verteidigen und schützen unsere Familie. Ein Bruder oder eine Schwester mag ein wenig seltsam sein, aber er oder sie ist ein Teil der Familie. Und in herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Echte Gemeinschaft bedeutet die eigene Ich-Bezogenheit und die Unabhängigkeit aufzugeben und sich in eine gegenseitige Abhängigkeit zu begeben. Aber die Vorteile, wenn man auf diese Weise das Leben miteinander teilt, sind so groß, dass sie die Kosten aufwiegen. Außerdem bereiten sie uns für den Himmel vor. Wie kann ich dazu beitragen, die Kennzeichen in meiner Gemeinde zu fördern? Da brauchen wir Selbstkontrolle, Geduld, Vergebung und das Tragen der anderen in Liebe. Es ist gut daran zu denken, dass wir selber wahrscheinlich auch anderen auf die Nerven gehen und dass sie mit uns auch Nachsicht üben müssen. Versuche, die Schwierigkeiten und Kämpfe der anderen zu verstehen, die vielleicht aus ihrem Temperament herauskommen. Bete für diejenigen, die du nicht leiden kannst, und suche ihnen womöglich zu helfen. Sei nicht engherzig und kleinlich, das ist unwürdig angesichts der großen Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus. Bedenke, was er uns zu beten gelernt hat. Vergib uns, wie wir vergeben. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass man immer einer Meinung ist. Christen haben oft legitime, ehrliche, voneinander abweichende Meinungen und unterschiedliche Vorstellungen. Betrachten wir uns doch mal einen Diamanten. Sieht er nicht unterschiedlich aus, wenn wir so hin und her machen? Gott erwartet von uns Einheit, aber nicht Einheitlichkeit. Wir können Hand in Hand gehen, ohne alles auf die gleiche Art und Weise sehen zu müssen. Das bedeutet nicht, dass man aufhört, nach einer Lösung zu suchen. Wir werden vielleicht weiter diskutieren und argumentieren, aber wir tun es in einem Geist der Harmonie. Versöhnung bedeutet, das Kriegsbeil zu begraben, nicht das sachliche Problem. Petrus sagt, er mühe sich mit aller Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Wer Frieden stiftet, tut das, was Gott auch tut. Deshalb nennt Gott die Menschen seine Kinder, die Frieden stiften. Soweit es möglich ist und es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Über das alles zieht die Liebe, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das zu euch vollkommener Einheit zusammenschließt. Konzentrieren wir uns auf Gemeinsamkeiten, nicht auf Unterschiede. Als Christen haben wir einen Auftrag des Herrn. Wir sind ein Leib, wir haben einen Auftrag, einen Vater, einen Geist, eine Hoffnung, einen Glauben, eine Taufe und eine Liebe. Wir haben dieselbe Rettung, Erlösung und dasselbe neue Leben und dieselbe Zukunft. Das sind Faktoren, die viel wichtiger sind als alle Unterschiede, die wir aufzählen könnten. Dies sind die Dinge, um die wir uns kümmern sollten und nicht um die persönlichen Differenzen, die uns oft so wichtig vorkommen. Wir sollten uns daran erinnern, dass Gott es war, der uns bewusst unterschiedliche Persönlichkeiten gab, unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Vorlieben. Gott wünscht sich Einheit und nicht Einheitlichkeit. Aber um Einheit willen dürfen wir nicht zulassen, dass uns solche Unterschiede trennen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich ist, und lernen einander so zu lieben, wie Jesus Christus uns geliebt hat. Wenn wir uns auf Persönlichkeiten, Vorlieben, Form und Methoden konzentrieren, sind Konflikte vorprogrammiert. Aber wenn wir uns konzentrieren, uns gegenseitig zu lieben und Gottes Absichten für uns umzusetzen, entsteht Einheit. Paulus bittet uns: Liebe Brüder, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch bitten, hört auf zu streiten. Viele Menschen, besonders ungläubige Menschen, wissen genau, wie ein Christ aussehen sollte, wie er sich benehmen sollte, und sind oftmals von uns enttäuscht. Viele Christen suchen eine ideale Gemeinschaft und sind auch enttäuscht, weil sie keine finden. Viele sind entmutigt zwischen realer und idealer Gemeinschaft. Aber trotz aller Unvollkommenheit müssen wir die Gemeinde Leidenschaft lieben. Sich nach einer idealen Gemeinde zu sehen und dabei die reale Gemeinde zu kritisieren, ist ein Zeichen der Unreife. Auf der anderen Seite zeugt es von Selbstgefälligkeit, wenn man sich mit der realen Gemeinde zufrieden gibt und sich nicht mehr nach der idealen Gemeinde ausstreckt. Reife bedeutet, mit der Spannung zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand zu leben. Andere Christen werden euch mit Sicherheit enttäuschen und im Stich lassen. Aber das ist noch lange keine Entschuldigung dafür, dass wir die Gemeinschaft verlassen. Diese Menschen sind Teil unserer Familie, auch dann, wenn sie sich nicht so verhalten, und wir können sie nicht einfach verlassen. Gott fordert uns auf: Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Versöhnung, nicht Flucht, ist der Weg zu einem stärkeren Charakter, zu einer tiefen Gemeinschaft. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Ich bin früher immer geflüchtet. Wenn mir irgendwas unangenehm war, Flucht. Immer alles aus dem Weg gegangen. Aber dann hat mich Gott zu einer Seniorenfreizeitstätte gebracht und da konnte ich nicht mehr flüchten. Da musste ich auskommen mit allen und musste wieder jeden Tag neu freundlich begegnen. Es bringt nichts. Jede Gemeinde hat ihre Schwächen und Fehler. Und Dietrich Bonhoeffer hat einen echten Klassiker zum Thema Gemeinschaft geschrieben, gemeinsames Leben. Darin schreibt er, dass die Enttäuschung über die örtliche Gemeinde gut ist, da sie unsere falschen Erwartungen an Perfektion zerstört. Je eher wir die Erwartung ablegen, dass die Gemeinde perfekt sein muss, damit wir lieben können, desto eher werden wir aufhören, so zu tun, als seien wir selber fehlerlos, und desto eher können wir zugeben, dass auch wir unvollkommen sind und Gnade brauchen. Das ist der Beginn echter Gemeinschaft. Jede Gemeinde sollte vielleicht ein Schild an der Außentür befestigen: Fehlerlose Menschen sind hier nicht erwünscht. Dies ist nur ein Ort für Menschen, die zugeben, dass sie Sünder sind, die Gottes Gnade und Barmherzigkeit brauchen und sich weiterentwickeln wollen. Bonhoeffer schreibt: Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Danken wir Gott für unsere christliche Gemeinschaft, in dem wir gestellt sind, auch wenn noch Schwächen vielleicht da sind, wenn auch manchmal Schwierigkeiten auftreten oder Kleinglaube da zu beklagen ist. Gott ist es, der unsere Gemeinschaft wachsen lässt, nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns allen bereit liegt. Geduld ist eine wichtige Grundlage. Ohne Geduld kein Sieg, ohne Geduld keine Demut, ohne Geduld kein Erfolg und ohne Geduld keine Verantwortung. Ohne Geduld keine Gemeinschaft, keine Freundschaft. Geduld gehört unbedingt zur Nachfolge. Das Neue Testament ist die christliche Hausordnung und christliche Kleidervorschrift. Geduld ist göttlich und Gottes Geduld ist die Rettung des Sünders. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Freude und Humor. Der Heilige Geist ist es, der uns stärkt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es gibt keine echte Freude ohne eine gewisse Fröhlichkeit und Leichtigkeit des Herzens. Sinn für Humor ist zum Gemeinschaftsleben nötig, sonst werden wir sicher die Dinge schlimmer sehen, als sie sind und uns unnötig belasten. Es ist wirklich Gnade, wenn man mit anderen lachen kann, und es zeugt von innerer Reife, wenn man mit ihnen lachen kann. Man muss nicht alles tierisch ernst nehmen. Darum hat der Schöpfer uns mit Humor begabt. Wir wurden erschaffen, um in der Gemeinschaft zu leben. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei einzelne und einzigartige Personen. Aber sie sind ein Gott. Und in Gemeinschaft zu leben bedeutet nicht, seine Individualität zu verlieren. Du kannst selbst sein, du bist einmalig und du bist ein Unikat. Gott möchte, dass wir einzigartig sind. Menschen müssen erleben, dass Gottes Haus ein fröhlicher Ort ist. Gott ist ein Gott der Freude. Und ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Es ist sogar therapeutisch. Freude und Lachen sind anziehend. Sie helfen dir, effektiver zu werden. Leute mögen es, sich gut zu unterhalten. Jesus Last ist leicht. Wenn alles immer schwierig und ernst ist, ermüdet es im Menschen. Leute müssen auch mal Spaß haben und lachen können und schöne Zeiten genießen. Zum Beispiel Gott gemeinsam dienen, sich miteinander verbinden, zusammenwachsen, gemeinsam feiern, gemeinsam Freizeit gestalten, wie unsere Schwestern und Brüder jetzt in Kales. Einander lieben. Genieße dein Leben. Genieße dein Leben. Jetzt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Erfreue dich an deiner Arbeit. Erfreue dich an deinem Dienst. Erfreue dich an deinen Kindern. Erfreue dich an deinen Ehemann oder Ehefrau. Erfreue dich an deinem Zuhause. Erfreue dich am Prozess deiner Umwandlung. Und erfreue dich an dem, was du hast. Jesus ist gekommen, damit du Leben hast und es in Überfluss hast. Die Freude am Herrn ist dein Schutz. Jesus will, dass du deine Freude völlig in dir hast. Lerne, mit Leuten umzugehen, die anders sind als du. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Gott will, dass wir alle als vereinter Leib von Gläubigen zusammenarbeiten und fließen. Güte ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Güte sollte auch eine Eigenschaft in uns sein. Gott hat uns seine Botschaft der Versöhnung anvertraut. Und durch unsere freundlichen Worte und Gesten können wir Menschen wieder mit dem Vater versöhnen. Durch unser Verhalten oftmals. Wir können die Welt Person für Person durch einvergessene freundliche Taten verändern. Alles, was nötig ist, um das Böse auf dieser Welt auszubreiten, ist, dass gute Menschen nichts tun. Da lässt sich das schnell ausbreiten. Zufällige freundliche Gesten können das Leben einer Person verändern. An unsere Taten der Freundlichkeit ist eine mächtige Botschaft der Hoffnung, die nicht verstummt, wenn der Moment vorüber ist. Was bedeutet das in der Gemeinde der Christen im 21. Jahrhundert? Wir müssen im übernatürlichen Evangelium zu Hause sein. Das heißt, die Kraft des Wortes, die Dynamik des Heiligen Geistes und im Glauben. Aber wir müssen das alles im Praktischen umsetzen. Sich nach den Menschen ausstrecken, ihnen nicht nur die Hand reichen, sondern sie an der Hand auch aus ihrem Sumpf herausziehen. Den Menschen Wegweisung geben, ihnen helfen, ihre Umstände zu meistern und zu überwinden. Was ist Güte überhaupt? Überall in der Schrift sehen wir, dass die Eigenschaften Gottes in diesen Worten ausgedrückt werden. Die Barmherzigkeit Gottes, die liebevolle Güte Gottes. Das Wörterbuch definiert Güte so: die Tat oder Kunst freundlich, gütig, großzügig, herzlich, aufmerksam, liebevoll und von sanfter Natur und Gesinnung zu sein, eine liebevolle Neigung zu haben. Nicht alle Christen sind stark da drin. Güte ist eine Kunst, die wir lernen müssen, wo uns der Heilige Geist auch umwandeln muss. Wir müssen dem Erbarmen und die liebevolle Güte unseres Gottes erlauben, ständig in unserem Leben zum Ausdruck zu kommen. Güte öffnet dir eine Beziehung. Es ist die Beziehung, die einen Zugang zum Herzen eines anderen Menschen eröffnet. Entdecke die Macht der Güte in deinem Leben. Bringe den Menschen die Güte Gottes nahe. Du bist Salz der Erde, du bist das Licht der Erde. Wir als Christen sind berufen, einen Unterschied in der Welt zu machen. Das menschliche Herz wurde nicht für Härte erschaffen, auch nicht für Ablehnung oder Schmerz. Das menschliche Herz blüht in solcher Umgebung nicht auf. Wenn wir aber jemand mit Güte begegnen, reagiert sein Herz. Verhärtete Herzen werden weich und öffnen sich. Das ist, wenn Winfried in ein Pflegeheim geht und dort die Leute besuchen geht. Und wenn dann jemand kommt zu Winfried und einfach sagt, darf ich sie küssen, darf ich sie ein Küsschen geben, denn bei den Leuten ist niemand mehr. Und dann umarmt Winfried sie und dann kommen bei den Patienten praktisch die Tränen, aber bei ihm auch. Dass die Güte und Liebe Gottes, die da im Bunde ist, die Leute brauchen heutzutage so viel Liebe, so viel Streicheleinheiten. Umsonst haben die Deutschen nicht so viel Hunde. Besser wäre, wenn wir Menschen mehr an unserer Seite hätten, die uns mal im Arm nehmen und mal Verständnis haben und zeigen. Und das macht sich immer wieder so deutlich bei mir in der Freizeitstätte, so wie auch bei Winfried, der ältere Menschen ab 80 gratulieren geht. Für die ist die Zeit, die man für sie aufbringt, viel, viel kostbarer als ein Geschenk. Die brauchen keinen großen Blumenstrauß oder sonst wie was, aber die brauchen mal Zeit. Und vielleicht mal, dass jemand Zeit hat, sie mal rauszufahren, dass sie mal wieder nach draußen in Gottes schöne Natur kommen. Das ist für die so wichtig. Und es ist heute auch schon so weit, dass Menschen oft von Fremden gar keine Freundlichkeit mehr erwarten. Die sind manchmal ganz erstaunt, wenn man lächelt, dann ist man schon verdächtigt oftmals. Jesus ehrte die Menschen. Er kümmerte sich um die Menschen. Wenn er eine Not sah, hielt er an und kümmerte sich um die einzelne Person. Indem er sich kümmerte, würdigte er ihr Leben. Durch Christus in uns vermögen wir es. In der Gemeinde oder auch im Alltag gibt es viele Gelegenheiten, andere zu würdigen. Ich war mal am Zoo in der U-Bahn, da ausgestiegen, umgestiegen zum Bus und es war schon abends um 22:30. Und da kam jemand da betteln, ziemlich schmutzig, wie es sie so sind. Und ich habe sie da, ich habe was reingegeben, habe ihr angelächelt und habe einfach einen schönen Abend noch gewünscht. Ich habe gar nicht gewusst, was ich damit ausgebrochen habe. Er fing plötzlich an zu weinen. Ich sage, was ist jetzt? Ich war vollkommen... Und er sagte, wissen Sie was, Sie sind heute die Erste, die mir freundlich begegnet und mein freundliches Wort für mich hat. Und das gibt doch wohl sehr zu denken. Ne? Das hat mich sehr, sehr berührt. Und Mutter Teresa beherrschte die Kunst, einen anderen Menschen durch Güte zu ehren. Freundlichkeit bahnt der Güte Gottes einen Weg. Und gerade auch Mutter Teresa, die habe ich selber begegnet, mal hier in einem katholischen Tag. Sowas von bescheiden, sowas von unscheinbar, kann man sagen. Wenn sie ihre Tracht nicht angehabt hätte, keiner hätte sie vielleicht beachtet. Und was hat diese Frau vollbracht? Durch ihre Liebe und durch ihre Güte. Die Herrlichkeit Gottes ist auch die Güte Gottes. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in vielen Dingen. Wenn wir der Güte Gottes in unserem Leben Ausdruck verleihen, bringen wir die Herrlichkeit Gottes in unsere Situation hinein. Wenn wir die Güte Gottes ausdrücken, dann geht die unsichtbare Welt ans Werk. Wir sind in einer Partnerschaft mit dem Himmel. Gott hat uns eine Versöhnungsbotschaft anvertraut. Er ist die Güte Gottes, die uns zur Buße, zur Umkehr leitet. Die Güte, die durch dein Leben ausgedruckt wird, hat die Kapazität der Menschen zur Buße und Errettung zu leiten. Zum Beispiel Winfried. Ich war vorher hier in der Kirche, Winfried kam. Er kam ab und zu mit, mehr oder weniger mir zur Liebe. Dann habe ich ihm immer heimlich mal so ein Buch dazwischen geschoben. Kannst du doch mal lesen. Oder wenn er hier mal in der Gemeinde war, wenn die Predigt war, hat ihn angestoßen und sagt, horch mal, ist was für dich. Aber das hat ihn uns nicht näher gebracht. Und er hatte eine schwere Herzoperation. Und da öffnet er sich das Herz und hat Jesus sein Leben übergeben. Und als er anfing, dann zu reden, dann sagte ich ihm auch, dass hier der Pastor Johannes und die ganze Gemeinde für ihn gebetet hat. Das hat sein Herz berührt. Und er fing an zu weinen. Denn er hatte sich nicht zugehörig hier gefühlt, weil er nur ab und zu mal da war. Aber dass Menschen hier waren, die für ihn gebetet haben, trotz alledem, das hat sein Herz berührt. Und seitdem ist er hier in dieser Gemeinde. Das hat sein Herz geöffnet. Und als er hierher kam und dann die Gemeinde auf ihn drauf zukam, die Schwestern und die Brüder und der Pastor und seine Frau und in so einer Herzlichkeit und Liebe ihn empfangen haben, sie haben keine Vorschriften gemacht und haben gesagt, ja, wärst du mal öfters gekommen oder so. Sie haben ihn nur ganz herzlich umarmt und die Liebe gezeigt. Und das war, was sein Herz geöffnet hat. Und jetzt ist er schneller hier als ich. Oftmals guckt er schon auf die Uhr und sagt, du, wir müssen jetzt aber gehen. Aber das macht die Liebe und die Güte. Ja. Mutter Teresa sagte, dass die größte Not heutzutage ungewollte und ungeliebte Menschen sind. Güte und alle anderen Charaktereigenschaften des Geistes ist nicht nur für die Gemeinde, sondern bringt sie zu allen Menschen, die wir täglich treffen. Wir müssen Botschafter der Güte und der Freundlichkeit sein. Es ist so einfach. Du brauchst keinen Universitätsabschluss. Du brauchst keinen Bibelabschluss von der Bibelschule. Du musst nicht Millionär sein, um Botschafter der Freundlichkeit zu sein. Du musst nur willig sein. Ein Lächeln für einen Fremden kann seine Rettungsleine sein. Die Güte Gottes. Güte ist ein grundlegendes Element unseres Glaubens. Verstehe, was gemäß Gottes Wort richtig und falsch ist. Tue nichts aus reiner Pflichterfüllung. Das bringt gar nichts. Verliebe dich in Güte und in Freundlichkeit. Wandle im Geist. Öffnet euren Mund mit Weisheit und freundlichen Worten und Weisung ist auf eurer Zunge. Freundlichkeit ist die Freude der großzügigen Menschen. Eine edle Person beschließt Edles. Sie plant großzügige Taten. Großzügigkeit ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Güte und Liebe ist therapeutisch. Sie ist Medizin für dein Leben. Wenn wir unseren Blick von unseren eigenen Problemen abwenden und uns mit dem Leben anderer Menschen beschäftigen, kümmert sich Gott um unsere Probleme. Mutter Teresa sagte, dass jede Tat der Liebe und der Güte eine Person in Berührung mit Gott bringt. Mutter Teresa glaubte, dass Menschen, die ihre eigene Familie und ihren Nächsten lieben, Frieden und Heiterkeit in dieser Welt bringen können. Und zum Abschluss habe ich hier noch ein ganz altes Lied aus dem Gesangsbuch, was ich jetzt natürlich nicht singe, ihr braucht gar keinen Schreck kriegen, aber es mal vorlese. Und der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn gar aber Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Trost und Mut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Wer dies im Glauben schmeckt, wird nimmermehr aus seinen Diensten gehen. Hier wird erst recht, was Freiheit sei, entdeckt. Hier kann der Geist im rechten Adel stehen. Nichts ist umsonst, was hier der Glaube tut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und sieht in Gnaden an den schlichten Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kalter Trank ist unvergolten geblieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut, fallt nieder vor dem Thron. Wir sind zum Segen herzlich eingeladen. Lobt unseren Gott, lobt seinen lieben Sohn, lobt seinen Heiligen Geist, den Geist der Gnaden. Lobt ihn für alles, was er tut. Der Herr ist gut. Singt ihr jetzt noch? Ja. Dann wollen wir ihn zum Schluss noch loben und preisen. Und wenn wir ihn loben und preisen, nehmen wir unser Opfer auf.
Herr der Herren, dir sei Lob und Ehre.
Herr der Herren, dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Herr der Herren, dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Jesus, Friede, Fürst und König. Halleluja. Jesus, Friede, Fürst und König. Halleluja. King of kings and Lord of lords, glory. Halleluja. King of kings and Lord of lords, glory. Halleluja. Jesus, Prince of peace, glory.
Zum Abschluss möchte ich es nochmal alles ein bisschen zusammenfassen. Ich möchte in euch die Vorstellung erwecken, dass die ganze Menschheit unser Volk ist. Alle Menschen, die wir täglich begegnen. Ich möchte dich herausfordern, dich an den Menschen zu erfreuen, die Gott in dein Leben gegeben hat. Analyse sie nicht ständig, was mit ihnen nicht stimmt. Denk immer daran, dass Liebe immer das Beste im Menschen sucht. Liebe verstärkt das Gute. Arbeite mit Menschen zusammen. Sei fröhlich. Liebe dein Leben. Sei Botschafter als Kinder Gottes des Lichts und der Freundlichkeit. Sei all das, was Gott will, dass du sein sollst. Und tu all das, was Gott will, dass du es tun sollst. Darum wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden zu leben und einander zu helfen und im Glauben zu wachsen. Jesus sagte, eine jegliche Rebe an mir, die die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Gott, Vater, schenke uns deine Gnade. Hilf uns, Jesus, wir bitten dich. Erfülle dein gnädiges Wort an uns und lasse uns reichlich Frucht bringen. Zu deiner Verherrlichung und zu deiner Ehre Gottes. Amen. Ich segne euch im Namen Jesus Christus.
Oh.